Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo da draußen, hier ist der Kompressor Podcast und mein Name ist Hartwig Fenz. Hier geht's jetzt um New York Underground. Und eine zentrale Figur darin war der Filmemacher, Journalist, herumstreunender Kultur-Maniac, Organisator und überhaupt alles Jonas Mekas. Jonas Mekas, so hat man den Eindruck, war immer da, wo es passierte. Bei Experimentalfilm, Beat Poetry, abstraktem Expressionismus in der Malerei. In seinem Loft traf man sich. Er hat gehungert, um seine Projekte durchzubringen und überhaupt ein legendärer Typ. Er hat geschrieben, dass er ohne Schreiben nicht denkbar ist. Und geschrieben hat er das in sein Tagebuch, das er ständig geführt hat. Die ersten Jahre in Amerika in diesem Tagebuch, also 1950 bis 1969, sind über 800 Seiten lang. Und die hat jetzt der Verlag Spector Books aus Leipzig rausgebracht. Und Nana Brink hat mit der Herausgeberin und Spector-Mitchefin Anne König darüber gesprochen. Beziehungsweise erstmal über Jonas Mekas. Was war das für ein Typ?
Ja, vielleicht ein paar Eckdaten zu ihm. Er ist 1922 in einem kleinen Dorf in Litauen geboren, flieht 1944 mit seinem jüngeren Bruder nach Deutschland bzw. Richtung Wien. Aber die beiden werden schon aufgehalten in Deutschland, in ein Arbeitslager in der Nähe von Hamburg gesteckt und müssen dort bis fast zum Ende des Krieges arbeiten, können dann fliehen noch vor Ende des Krieges und haben dann mehrere Jahre nach Kriegsende eine Odyssee durch verschiedene Displaced Person Camps in Deutschland hinter sich und verlassen sehr spät, 1949, Deutschland Richtung Amerika mit dem Ziel Chicago. Aber sie kommen mit dem Schiff in New York an und das ist die Legende, dass ihnen New York so gut gefallen hat, dass sie dann gleich dort geblieben sind. Und diese beiden Brüder, die sozusagen diese Fluchtgeschichte und auch dieses erzwungene Exil, sie können nach dem Krieg nicht mehr nach Litauen zurück, weil Litauen von der Sowjetunion besetzt ist und sie auch wissen, dass sie auf jeden Fall in ein Arbeitslager kommen würden, wenn sie wieder zurückgehen würden, sozusagen dann diesen Weg nach Amerika antreten und in Amerika dort sich nochmal neu erfinden als Künstler, beide. Und sie gründen 1954 das Film Culture Magazine. Das ist also sozusagen das Sprachorgan für den Experimentalfilm in den 50er Jahren in Amerika. Also dieses New American Cinema wird ganz maßgeblich durch diese Zeitschrift dieser beiden Eingewanderten, die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Englisch können, geprägt. Und sie beginnen dann auch fast zeitgleich mit dem Filme machen.
Das ist sehr interessant, weil ich habe gestern natürlich mal in der PDF-Datei, die wir von diesem, die ich mir angucken konnte, von diesen 1000 Seiten ja auch grafisch sehr interessant gemacht. Und interessant ist, dass der allererste Eintrag ja von Januar 1950, da stellt er sich die Frage, ob er nicht immer schon eine displaced person war. Hat das sein Leben so sehr geprägt?
Ja, also dazu muss man sagen, es gibt schon einen ersten Band, der heißt I Had Nowhere to Go. Das ist sind seine Tagebücher von 1944 bis 1953. Ist auch auf Deutsch in unserem Verlag erschienen, von Heike Geißler übersetzt. Ich hatte keinen Ort. Und in diesen Tagebüchern erzählt er von dem Zeitpunkt der Ankunft in Deutschland, dem Arbeitslager, bis seiner Ankunft in New York. Und dieses Displacement, was er sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen konnte, als er Litauen verließ als junger Mann, das prägt ihn und das verfolgt ihn. Und in diesen nächsten Tagebüchern, diese New York Diaries, die wir jetzt gerade herausgegeben haben, die im Jahr 1950 einsetzen, fragte sich diese Frage nochmal, bin ich eigentlich als eine Displaced Person geboren worden? Mhm. Und dieses Displacement hat er dann in diesem Moment aber als Chance schon verstanden. Und er hat gewusst, er wird nie wieder zurückgehen.
Und Ja, bitte. Und ich fand das, wenn ich da kurz einhaken, weil ich das so interessant fand, weil er ja so rastlos war, das merkt man ja auch seinen Aufzeichnungen an, diesen Fotografien. Er war ja sozusagen, ja, wie soll ich mich ausdrücken, so wie ein Maniac, der permanent unterwegs war in Kinos, Museen, Theater. Er listet mal auf, im Januar war ich in 20 Aufführungen und er hat berühmte Leute getroffen, Andy Warhol, Yoko Ono. Und wie hat er das durchgehalten?
Ja, also dazu muss man vielleicht wissen, dass er von einer unglaublichen Energie getrieben war. Und als er dann im Exil in Amerika war, wusste er auch, dass er sein Leben in die Hand nehmen muss und dass er sein Leben gestalten muss. Und die beiden Brüder, Adolphas Mekas, der jüngere Bruder, sie waren halt auch zu zweit und sie haben sich den Film ausgesucht, eine internationale Sprache, und haben aber gleichzeitig auch dieses Künstlersein ohne jegliche finanzielle Unterstützung oder Hintergrund als Experiment begonnen und wussten auch, das ist ihr Weg. Sie hatten eigentlich keine andere Chance. Und Jonas Mekas war sehr begabt, er war eben auch Autor, er war Dichter, er hat schon in Litauen Gedichte veröffentlicht und er war auch Filmkritiker. Und diese Kombination aus eigener Autorschaft und Filmemacher hat ihn auch dazu privilegiert, würde ich sagen, diese zentrale Rolle in diesem New Yorker Underground einzunehmen. Er war da der Motor. Jim Jarmusch, der uns so ein Blurb für das Buch geschrieben hat, hat gesagt, er war eine Force of Nature. Und er hat einfach sehr viel Energie gehabt und er hat es auch an andere Leute weitergegeben. Er hat unglaublich viel auf die Beine gestellt. Also er hat diese Filmmakers Co-op mitgegründet. Er hat diese Filmmakers Cinemathek mitbegründet, Mitte der 60er Jahre. Und daraus ist dann später das Anthology Film Archives geworden, was es heute noch gibt. Dieses wunderbare Programmkino im East Village in Manhattan. Und er hat sozusagen eine zentrale Rolle da gespielt. Und es gibt da so eine kleine Anekdote, die, finde ich, aber sehr viel aussagt über ihn. Andy Warhol kam in den 60er Jahren in das Kino von ihm und Jonas Mekas wusste das gar nicht. Und er hat es später von ihm...
Wie sympathisch.
Andy Warhol hat auch von Jonas Mekas das Filmemachen gelernt. Mhm. Und wir wissen aus Archivfunden auch, dass er ihm bei seinen frühen Filmen geholfen hat, Geld für die Filme zu bekommen.
Eine ganz kurze letzte Frage auch noch, weil Sie das ja alles so betreut haben, über 1000 Seiten, da muss man sich ja wahrscheinlich auch entscheiden, was man macht. Sie haben ihn ja noch selbst erlebt.
Ja, also wir haben insgesamt 5 Bücher zu seinen Lebzeiten mit ihm herausgegeben und das erste erschien 2015, Scrapbook of the 60s. Und ich habe Jonas Mekas spät in seinem Leben kennengelernt, eben, da war er schon über 90 Jahre alt. Und er war damals aber noch sehr fit.
Er ist letztes Jahr erst gestorben, nicht?
Er ist letztes Jahr erst gestorben. Er war sehr wichtig für mich. Ich habe nie wieder so einen wichtigen Künstler im Programm gehabt. Also sozusagen, das hat man dann eben auch nur wahrscheinlich einmal. Und ich habe mit ihm sehr schnell gearbeitet. Ich habe ihn auf einer Lesung in Berlin durch die Vermittlung eines Freundes kennengelernt, der ihn vor 20 Jahren in New York kennengelernt hat. Mit ihm gearbeitet hat. Und ich bin sehr dankbar gewesen. Jonas Mekas war ein unglaublich inspirierender Künstler für alle, die zu tun hatten. Und wir haben diese Bücher recht flott gemeinsam gemacht. Er war immer sehr schnell in seinen Entscheidungen, sehr sicher und er hat sehr intuitiv auch gearbeitet.
Ja, Nana Brink. Brink hat mit Spector Books-Chefin Anne König über die Tagebücher von Jonas Mekas gesprochen. Und solche Sachen kann man hören im Kompressor-Podcast, den man abonnieren kann über die DLF-Audiothek, bei Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.